Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Einer der prägenden Köpfe des Internetzeitalters ist tot. Steve Jobs, Mitbegründer des Apple-Konzerns, ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Die Visionen und Produkte des US-Amerikaners beeinflussen heute den Alltag von Millionen Menschen. Apple hat zwar weder das Smartphone noch den Tablet-Computer oder den MP3-Player erfunden, Jobs verschaffte aber all diesen Gerätetypen den Durchbruch. Allerdings gab es immer wieder auch Kritik, etwa wegen der Zustände im Zulieferbetrieb.
Es ist ein Abschied wie von einem Popstar. Aber für alle, die wie hier in New York ihre Trauer zeigen, war er ein Rockstar, ein Genie, das die Technikwelt rund um den Globus umkrempelte. Er machte Telefonieren sexy und den Computer einfach. Die Produkte, die er uns gegeben hat, haben die Welt verändert. Er hat mir viel bedeutet. Es ging ihm nicht nur um die reine Technik, sondern dass man Spaß mit ihr hat, meint sie, und den Spaß mit anderen Freunden teilt. Der Mann in Rolli und Jeans faszinierte mit seinem unstillbaren Hunger nach Revolutionären. Im März trat er ein letztes Mal an, präsentierte das iPad 2, den Tablet-PC mit dem Touchscreen. Damit schuf Apple einen ganz neuen Trend. Da war er vom jahrelangen Kampf gegen den Krebs bereits schwer gezeichnet. Stanford-Studenten verriet der im Umgang bisweilen harsche Visionär, was seine Antriebsfeder war. Lasst euch nicht von anderen Stimmen beeindrucken. Folgt eurem eigenen Herz und Instinkt. So lernt ihr, was ihr wirklich wollt. Hier begann, was er wirklich wollte, in der elterlichen Garage. Mit seinem Freund Steve Wozniak bastelte der Studienabbrecher seinen ersten Computer. Daraus wurde der Apple II und der machte Jobs vor über 30 Jahren schnell zum Multimillionär. Und das sind die Früchte der Visionen, der iPod für die Hosentasche, er speichert Musik und Videos und vor allem das iPhone, noch ein Welterfolg. Jeder Verkaufsstart geriet zum Happening, alles Apple cool, die Botschaft. Produzieren aber ließ Apple vor allem im fernen China und wie Menschenrechtler kritisieren, zu wenig fairen Konditionen. Der Trauer um einen Visionär und erfolgreichen Geschäftsmann aber tut das heute keinen Abbruch. Seine Spuren, so Fans und Konkurrenten, sind gewaltig.
Zum Tod von Steve Jobs hat das Erste heute um 23 Uhr einen Film mit dem Titel Tod eines Visionärs ins Programm genommen. Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an einen Lyriker, den Schweden Thomas Tranströmer. Das gab die Schwedische Akademie in Stockholm bekannt. Der 80-Jährige weise in seinen Gedichten neue Wege zur Wirklichkeit, teilte die Jury zur Begründung mit. Tranströmer gilt als Meister der Verdichtung. Seine Werke wurden in mehr als 50 Sprachen übersetzt. In Deutschland erschien zuletzt der Gedichtband Das große Rätsel. Die Europäische Zentralbank hat auf ihrer letzten Sitzung unter Leitung des Franzosen Trichet in Berlin ein Hilfsprogramm für europäische Banken beschlossen. Ihnen soll der Zugang zu neuen Krediten erleichtert werden. Die Schuldenkrise hat inzwischen zunehmend auch die Banken erreicht, die sich gegenseitig kaum noch Geld leihen. Außerdem will die EZB erneut Staatsanleihen aufkaufen. Den Leitzins beließ sie dagegen unverändert bei 1,5%.
Gerade hat er zum letzten Mal die EZB-Ratssitzung geleitet. Doch Jean-Claude Trichet zeigt wie immer Haltung, gestattet sich keine Sentimentalitäten. Und so bleiben Jens Weidmann, dem deutschen EZB-Ratsmitglied, die warmen Worte zum Abschied. Jean-Claude, Sie haben leidenschaftlich und mit unermüdlicher Überzeugung dafür gekämpft, die europäische Schuldenkrise zu überwinden. Jens Weidmann ist indes auch als Kritiker des EZB-Krisenmanagements bekannt. Dass der Rat heute entschied, den Banken mit neuen Milliardenprogrammen unter die Arme zu greifen, dürfte nicht auf seiner strikten geldpolitischen Linie liegen. Doch Hilfen seien notwendig, betont noch Präsident Trichet. Und die Banken müssten nun ihre Kapitalbasis stärken.
Where necessary?
Wo immer es nötig ist, sollten Banken jede staatliche Unterstützung voll ausschöpfen. Die Möglichkeiten zur Hilfe werden sich bald verbessern. Dann können Länder sich beim europäischen Rettungsschirm Geld leihen, um Banken zu rekapitalisieren. Der deutliche Appell Trichets brauchte diesmal nur ein paar Kilometer Luftlinie, um im Kanzleramt anzukommen. Dort fand ein international besetztes Treffen mit den Spitzen der großen Finanzinstitutionen statt. Gesprächsthema auch, Schritte aus der Schuldenkrise. Die Kanzlerin ahnt, der Rettungsschirm wird nicht nur Staaten, sondern auch Banken helfen müssen.
Wenn die Notwendigkeit dafür besteht, dann ist es vernünftig investiertes Geld. Und dann sollten wir nicht zögern, weil die Schäden, die ansonsten auftreten, um Größenordnungen höher sind, als wenn wir Banken sozusagen den Rat geben, sich zu kapitalisieren und gegebenenfalls eben auch staatlicherseits hier Unterstützung leisten.
Jean-Claude Trichet wird das weitere Krisenmanagement aus der Distanz betrachten. Der Italiener Mario Draghi übernimmt ab November die Führung der Europäischen Zentralbank.
US-Präsident Obama drängt Europa im Kampf gegen die Euro-Krise zur Eile. Die Europäer müssten das Problem nun schnell lösen. Bei einer Pressekonferenz sagte Obama, der zurzeit stärkste Gegenwind für die US-Wirtschaft sei die Unsicherheit Europas. Es bestehe die Gefahr, dass die Krise auf die weltweiten Finanzmärkte überschwappe. Obama forderte einen sehr starken, konkreten Aktionsplan. Die frühere schwarz-gelbe Regierung in Baden-Württemberg hat mit dem Einstieg beim Energieversorger NBW gegen die Verfassung des Landes verstoßen. Das hat der Staatsgerichtshof in Stuttgart entschieden. Die Regierung unter dem damaligen Ministerpräsidenten Mappus hätte den Ankauf von mehr als 45% der NBW-Aktien nicht am Landtag vorbei abwickeln dürfen. Nach dem Scheitern der Koalitionsverhandlungen in Berlin ist das Verhältnis von SPD und Grünen geprägt von gegenseitigen Schuldzuweisungen. Der SPD-Vorsitzende Gabriel forderte die Grünen auf, ihre kritische Haltung zu Verkehrsprojekten zu überdenken. Hingegen warf Grünen-Chef Özdemir der SPD vor, Fortschritt mit dem Verbauen von Beton gleichzusetzen. Die Koalitionsgespräche in Berlin waren wegen des Streits um die Stadtautobahn A100 geplatzt.
Ins Rote Rathaus zieht wohl bald ein schwarzer Mann ein, wenn auch nur als Juniorpartner. Klaus Wowereit will mit der CDU weiter regieren. Mit ihr gibt es keinen Streit um die Autobahn. Und die Bundes-SPD, die gibt den verschmähten Grünen gleich noch gute Ratschläge mit auf den Weg.
In einer Großstadt, der größten in Deutschland, wo es um dynamische Entwicklung, auch Verkehrsentwicklung geht, dürfen die Grünen sich nicht zu einer Neinsagerpartei entwickeln. Die müssen ihr Verhältnis zur öffentlichen Infrastruktur verändern.
Die Grünen wollten lieber die bestehenden Straßen reparieren und in grüne Infrastruktur investieren. Dass ihr Wunschpartner SPD sie nun als Neinsager bezeichnet, erbost sie. Sie fordern einen anständigen Umgang. Die Zeiten von Koch und Kellner seien vorbei.
Herr Wowereit hat etwas antiquierte Vorstellungen von Partnerschaft. Die entsprechen nicht den unseren. Demütigungsgesten gehören bei uns nicht dazu, sondern bei uns gehört Partnerschaft so dazu, dass man 5 Jahre fair und anständig miteinander umgeht. Herr Wowereit sieht das anders, dann muss ich einen anderen Partner suchen.
Bei der Union gibt es schon strahlende Gesichter. Rot-Grün habe jetzt einen deutlichen Dämpfer erfahren.
Damit ist natürlich mit dem Scheitern von Rot-Grün in Berlin auch der Startschuss für die von Rot-Grün erhoffte Renaissance eigener Zusammenarbeit gründlich nach hinten losgegangen.
Die SPD und die Grünen würden die Macht im Bundesrat verlieren. Rot-Grün kann die Regierung nicht mehr blockieren. In strittigen Fragen müsste Berlin sich enthalten.
Die Grünen gedemütigt, die Machtoptionen der SPD beschädigt und die CDU auf dem Weg ins Rote Rathaus. Manch einer hier in Berlin fürchtet, dass die Kollision um die Autobahn in Berlin zu einem Totalschaden für Rot-Grün auf Bundesebene führen könnte.
Die Bundeswehr kann in Nordafghanistan weiter auf die US-Verbündeten zählen. Beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister sicherten die USA dem deutschen Regionalkommando Unterstützung zu, zum Beispiel mit Spezialkräften und Entschärfungsrobotern. Bundesverteidigungsminister de Maizière will zum Jahresende die ersten deutschen Soldaten nach Hause holen. Er macht den Abzug aber von den Amerikanern abhängig. In Brüssel mahnte er heute zur Geduld.
Ein nachdenklicher Minister, der mit seinen Kollegen über den Afghanistan-Abzug berät. Was hatte die NATO nicht alles versprochen? Demokratie und Recht sollten die fremden Truppen bringen, die Terrornester austrocknen. 10 Jahre später ist man vorsichtiger. Der Rückzug wird länger brauchen als versprochen.
Wir dürfen keine überspannten Ankündigungen zur Größenordnung und auch zur Schnelligkeit eines Truppenabzuges wecken. Hier ist Augenmaß, militärischer Sachverstand und viel Realismus gefragt.
Seine Sorge gilt den Plänen der Amerikaner zum Truppenabzug im Norden Afghanistans, wo die Deutschen für die Sicherheit verantwortlich sind. US-Verteidigungsminister Panetta konnte de Maizière erstmal beruhigen. Die USA ziehen bis Ende des Jahres zwar 900 Soldaten aus diesem Gebiet ab, aber wir werden die wichtigen militärischen Fähigkeiten im Norden und Westen beibehalten. Helikopter, Aufklärung und Sanitätsdienste. Afghanistans Sicherheitslage habe sich verbessert, hieß es. Auch wenn spektakuläre Selbstmordattentate gerade etwas anderes vermuten ließen. Wir wollen eines Tages auf eigenen Füßen stehen und unser Land verteidigen. Dafür brauchen wir die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft und wir brauchen Zeit. Einen raschen Abzug aus Afghanistan wird es nicht geben. Möglich auch, dass nach 2014 noch Kampftruppen im Land stationiert bleiben. In jedem Fall wird die internationale Gemeinschaft noch lange für das Afghanistan-Engagement zahlen müssen.
Personelle Probleme plagen die deutsche Fußballnationalelf vor ihrem EM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei, das die ARD morgen Abend live überträgt. Ob Klose und Özil spielen, bleibt weiter unklar.
Beim Abschlusstraining am Abend war er zumindest mal dabei, Mesut Özil. Zuvor hatte er nämlich an keiner Übungseinheit teilnehmen können. Sein Einsatz morgen ist allerdings weiter fraglich.
Meine Achillessehne ist gereizt und das tut natürlich sehr weh. Und ich werde ja jeden Tag behandelt. Ich bin natürlich positive Dinge, dass das wieder gut wird und hoffe, dass ich wieder gegen die Türkei spielen kann.
Den Bundestrainer ärgerte es, dass türkische Zeitungen heute schrieben, Özil würde kneifen, aus Angst vor möglichen Pfiffen im Stadion. Eine Behauptung, die offenbar nicht der Wahrheit entspricht.
Er war angeschlagen, schon vor dem Spiel von Real Madrid. Er hatte ein bisschen Probleme mit der Achillessehne. Wollte und will unbedingt spielen und wollte auch unbedingt mit nach Istanbul.
Joachim Löw will auf alle Fälle Historisches schaffen, die Qualifikation ungeschlagen überstehen. Mesut Özil könnte er dazu gut gebrauchen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 7. Oktober.
Kühlere Luft aus polaren Breiten macht sich in ganz Deutschland breit. Mit ihr einher geht wechselhaftes Wetter mit Schauern und viel Wind. Und auch in den kommenden Tagen erwartet uns unbeständiges Wetter. Allerdings wird es dabei ab Sonntag wieder milder. In der Nacht verlagert sich ein Regengebiet über die Südosthälfte, in den übrigen Landesteilen lockert es auch mal auf. Im Westen und Nordwesten fallen einzelne Schauer. Am Tag dichte Wolken, etwas Sonne, einige Schauer, teilweise mit Graupel oder Gewittern. Frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen, bei Schauern an der Nordsee und auf den Bergen teilweise Sturmböen. Heute Nacht 10 Grad an der Nordsee und 4 Grad im Sauerland. Am Tag 8 Grad an den Alpen, sonst meist 10 bis 15 Grad. Am Samstag viele Wolken, einige Schauer. In der Südwesthälfte regnet es länger, an den Alpen ergiebig. Die Schneefallgrenze liegt bei 1000 Metern. Am Sonntag im Osten freundliche Momente, im Westen aber wieder neue Regenfälle. Am Montag insgesamt unbeständiges Wetter mit viel Wind.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.30 Uhr mit Susanne Holst. Darin Apple-Fans in Trauer, die Vision des Steve Jobs und Deutschland-Trend, wie die Piratenpartei abschneiden würde, wenn am Sonntag Wahl wäre.